Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Seid ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am Sonntag Lectare. Und ganz besonders möchte ich auch die Kinder begrüßen. Schön, dass ihr heute mitgekommen seid, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst beginnen können und ihr dann ja euren Kindergottesdienst drüben im Pfarrhaus feiern könnt. Lectare, freue dich. Der Sonntag Lectare ist ja sowas wie, ich sag mal, das Bergfest in der Passionszeit. Aber ich denke nicht, dass es deswegen Lectare heißt, freue dich, sondern weil wir uns freuen sollen darüber, dass Jesus den Sieg errungen hat zu Ostern in seiner Auferstehung. Im heutigen Evangelium und auch im Wochenspruch geht es ja um das Weizenkorn, was in die Erde gebracht werden muss, gesät werden muss, damit es Frucht bringt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie Weizen gesät. Aber wenn ich bei mir im Garten Kartoffeln lege, dann ist es eigentlich so ähnlich. Die muss ich erstmal wegnehmen von den Kartoffeln, die ich eigentlich noch essen könnte. Das ist eigentlich erstmal ein Verlust. Aber dann, wenn dann die ersten Keime rauskommen, wenn dann die Blätter sprießen und das alles wird schön grün, dann freue ich mich schon auf die Ernte, wenn ich die Kartoffeln dann ausgraben kann. Und wenn aus den kleinen, wenigen Kartoffeln, die ich da hineingelegt habe, große und viele geworden sind. Manchmal finde ich dann beim Ernten auch noch ein, zwei Kartoffeln von denen, die ich gelegt habe. Aber die sind völlig verschrumpelt und verfault. Die haben ihre ganze Kraft hineingegeben in die neuen Kartoffeln. Und genauso ist es auch mit Jesus und mit unserem Glauben an Jesus. Gott segne uns diesen Gottesdienst.
Thank you.
erbarme dich, Christi, erbarme dich, Herre Gott, erbarme dich. Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, das Kreuz von Golgatha ist uns auch nach 2000 Jahren immer noch ein Geheimnis. Jesus ist ins Leiden gegangen, hat Verlassenheit, Sterben, Spott ertragen. Und er ist gestorben, um für uns Versöhnung zu stiften. Vater, wir danken dir für deine Liebe. Lass uns heute still werden zum Staunen und zum Danken. Begegne uns heute Morgen in Jesus, der durch den Tod ins Leben ging. Dir sei Lob und Preis. Amen.
Die Epistellesung für diesen Sonntag steht im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium für diesen Sonntag steht bei Johannes im 12. Kapitel. Es waren einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
In der Passionszeit denken wir an das Leiden Christi und wir denken auch an unser eigenes Leiden, unser persönliches und das in dieser Welt. Es wäre ein schaler Glaube, der nicht danach fragt, wie wir damit umgehen können. Wir fragen nach dem Leiden und wie wir ihm begegnen können. Und wir erwarten und erbitten von Gott eine Antwort. Und er lädt uns ein, zu glauben, zu vertrauen, zu hoffen. Uns nicht ins Leiden, sondern in die Hoffnung hineinzugeben. Lasst uns gemeinsam glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben ja ein paar Kinder hier, ne? Wo sind denn die Kinder? Da vorne steht eine Kerze. Für wen ist die Kerze? Was denkt ihr? Jetzt komme ich mal zu euch. Für wen ist die Kerze? Hallo? Hast du eine Ahnung, für wen die Kerze ist?
Für die Kinder.
Für die Kinder. Und das weißt du ganz allein, der Papa musste das überhaupt nicht vorflüstern, ne? Nein, aber es hilft doch ein bisschen, wenn der Papa was vorflüstert. Dann würde ich mal sagen, wir laden mal die Kinder ein, nach vorne zu kommen. Denn wenn die Kerze für die Kinder ist, müssen sie sie auch abholen. Sehr schön. Aha. Hallo. Ihr dürft nach vorne kommen. So. Guten Tag, hallo. Ah, schön. Tut uns immer gut, auch als Gemeinde tut es uns immer gut, zu gucken, wie viele Kinder mit dabei sind, ja? Tut uns einfach gut. Jetzt muss ich fragen, wer trägt denn heute die Kerze? Wer ist denn heute dran? Gibt es jemanden, der dran ist? Oder muss ich mir einen aussuchen? Ja? Da, dann suche ich mir einen aus. Du bist heute dran. Ich bete noch für euch. Herr, hab Dank, dass du uns Zeit gibst, auch dass die Kinder dich kennenlernen, von dir hören, was du tust und was du lebst. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du diese Kinder segnest und ihnen schenkst, dass sie ihr ganzes Leben lang mit dieser Hoffnung, mit dieser Erlösung, mit dir, Herr, leben dürfen. Segne uns, Herr. Amen. Dann viel Vergnügen beim Kindergottesdienst. Und der Ernst muss ja vorne weggehen, ne? Die Laterne geht vorne weg. So. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
aus dem 2. Korintherbrief. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Lasst uns in der Stille beten. In guten und in schweren Tagen bist du unser Herr und Gott und bleibst es. So bitten wir dich, komm und hilf uns, beides zu tragen und in beidem deine Liebe zu erleben. Segne uns, Herr. Amen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal. So fängt der Text heute an. Aber so fängt eben nicht nur der Text unseres Predigttextes an, so fängt der ganze Korintherbrief, also der 2. jedenfalls, so fängt er an. Das ist der 1. Vers. Paulus schreibt an die Korinther einen Brief. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns, da brauche ich nicht hingucken, aber so schon mal einen Brief geschrieben hat. Heute macht man das anders. Aber früher hat man ja Briefe geschrieben. Bin mir nicht ganz sicher, ob irgendjemand von uns schon mal einen Brief so angefangen hat. Der Paulus, ne? Der Paulus beginnt ohne jede Vorrede. Der geht gleich in das Thema hinein, von dem er weiß, das bewegt im Augenblick die Gemeinde. Er beginnt bei ihrer Trübsal, ihrer Trauer, ihrem Leid. Die Gemeinde in Korinth leidet. Und sie braucht Hilfe, Trost, Beistand. Und deshalb schreibt der Apostel ja auch, weil er denen, die in Not sind, zur Seite stehen will. Wenn man diesen Brief liest, den Anfang des Briefes liest, wo es Paulus gleich um die Trauer geht, der merkt, dass der Apostel keine Antwort gibt. Er wagt keine Antwort, jedenfalls keine schnelle oder gar vorschnelle Antwort. Aber er wagt auch keine langsame Antwort auf die Frage, die in solch einer Situation ja immer kommt. Warum geschieht uns dieses Leid? Warum gibt es überhaupt Leid? Warum geschieht Leid in unserer Welt? Warum sterben Zehntausende bei einem Erdbeben in Syrien und in der Türkei? Warum leiden Millionen Menschen unter Dürre, während anderswo Menschen in den Fluten ertrinken? Wer ist schuld daran? Und warum lässt Gott das alles zu? Das sind die ganz grundlegenden Fragen, die jeder von uns kennt und jeder sich selbst wohl auch schon gestellt hat. Wenn irgendwo ein Verbrechen begangen ist, ein Mensch zu Tode gekommen ist, ermordet ist, wie auch immer, dann werden Sie immer in den Nachrichten ein Bild finden, wo dann ein großes Schild steht, warum? So ein Schild schreiben wir dahin. Aber ich stelle fest, obwohl es diese Fragen gibt in der Welt, wird die Frage nach dem Warum selten ausgesprochen. Und sie wird auch deshalb, so glaube ich, deshalb selten ausgesprochen, weil jeder ahnt oder weiß, dass diese Frage nach dem Warum am Ende ohne Antwort bleibt. Ohne Antwort, weil unser Blick nicht weit genug ist, nicht ausreicht, um zu erfassen, warum es Leid eigentlich gibt. Ohne Antwort auch, weil es mitunter, glaube ich, barmherziger ist, die Antwort nicht zu kennen. Weil wir sie möglicherweise nicht ertragen können. Wir kommen regelmäßig dann in diesen Tagen oder wenn es um dieses Thema geht, die vielen Amokläufe an unseren Schulen in den Sinn. Sie drängen sich mir regelmäßig ins Gedächtnis. Wenn sie geschehen, dann drängen sie sich auch an die erste Stelle in unseren Nachrichten. Wer die Frage nach dem Leid stellt, der wird oft gerade selbst vom Leid niedergedrückt. Er stellt die Frage und will die Antwort am Ende doch gar nicht wissen. Was hilfe es auch den Angehörigen von Luisa oder den Eltern und Freunden eines Opfers von irgendeinem Amoklauf, wenn sie verstehen könnten, was einen Menschen dazu treibt, mit einer Waffe in die Schule zu gehen und Lehrer und Mitschüler zu töten oder wie jetzt vor kurzer Zeit in eine Gemeinde zu gehen und dort um sich zu schießen. Was hilft uns, wenn wir den Mörder verstehen würden, was er erlebt hat im Elternhaus mit seinen Mitschülern, mit seinen Lehrern, was ihm gefehlt hat zu einem guten Leben, was ihm gefehlt hat an Freundschaft und Liebe, an Verständnis und Fürsorge. Wer um einen Ermordeten trauert, der will kein Verständnis für den Mörder entwickeln. Er will nicht zum Mitleid gedrängt werden für den Täter. All die Fragen haben möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt ihren Raum und sind sinnvoll, wenn sie ein Ziel vor Augen haben, solches Morden in Zukunft zu verhindern oder doch wenigstens zu erschweren. Und dazu gehört dann auch die Einsicht, dass wir es lernen müssen, anders miteinander umzugehen, anders nicht nur mit unseren Familien und unseren Freunden, sondern auch anders mit denen, die ausgeschlossen sind und die wir möglicherweise ausgeschlossen haben, die von uns an den Rand gedrängt werden. Niemand wird zum Mörder geboren. Wer die Frage nach dem Warum wagt, der muss sich der Einsicht stellen, dass ich manches dafür tun kann, damit der andere nicht zum Mörder wird. Oder aber, dass ich manches getan habe, das den anderen zum Mörder hat werden lassen. Das verringert die Schuld des Mörders nicht. Es macht sie nicht kleiner. Aber es führt bei führt mir bei aller Schuld des anderen auch meine eigene Verantwortung vor Augen. Der Apostel versucht keine Antwort auf das Warum, aber er wagt eine Antwort auf das Wozu. Und das scheint mir in der Tat die entscheidendere Frage zu sein. Ich entsinne mich an meine Studienzeit. Wir mussten am Anfang Hebräisch lernen. Das ist gar nicht so schwer. Macht man im Studium in drei Monaten. In drei Monaten kann man Hebräisch lernen, macht man auch so, dass man am Ende in der Tat mit Hilfsmitteln, also ne, nicht flüssig Hebräisch kann, aber doch in der Lage ist, am Ende mit einem guten Wörterbuch an der Hand das gesamte Alte Testament Stück für Stück zu übersetzen. Das kann man nach drei Monaten. Unsere Hebräischlehrerin hat uns damals deutlich gemacht, dass es ja manchmal in der Bibel auch in der Übersetzung, selbst bei Martin Luther, Unsauberkeiten, Unklarheiten gibt, manchmal die Dinge etwas verkehrt herüberkommen. Jesus, wenn wir die Texte lesen der Passionszeit, insbesondere in der Sterbesituation, dann am Karfreitag hier hören, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sie hat uns erklärt, da hat er nicht aufgepasst, der Martin Luther. Das steht nämlich gar nicht da. Es ist ein Zitat aus einem Psalm und auch im Psalm steht es schon anders. Da steht gar nicht, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Jesus schaut am Kreuz nicht zurück, sondern er schaut nach vorne. Was wird aus diesem Sterben? Was wird aus diesem Kreuz? Er fragt nach der Zukunft, nach dem, was kommt. Das Leid, das wir erleben, Jesus erlebt und wir als Gemeinde erleben, als Menschen in der Gesellschaft erleben, auch ganz persönlich erleben. Es erfährt seinen Sinn aus dem, was kommt und was Gott aus diesem Leiden macht. Und er kann selbst aus dem Leiden etwas machen. Wozu? Das ist die entscheidende Frage. Geschieht Leid? Hat das Leiden einen Sinn? Das ist die Frage nach vorne. Kann Trauer und Leid zu einem besseren Leben helfen? Den Römern hat der Paulus einmal geschrieben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und gilt das denn nun auch für Leid und Trauer? Wenn dieser Satz, den der Paulus den Römern schreibt, irgendeine Bedeutung haben soll, damit es nicht nur eine billige Phrase ist, dann muss er gerade in der Trauer gelten. Gerade im bittersten Leid muss dieser Satz seine Kraft entwickeln. Damit das möglich wird, deshalb hat Gott sich entschieden, unserem Leid zu begegnen. Er hat sich entschieden, unser Leid zu erleiden. Nicht ferne zu bleiben, sondern ganz und gar in die Not, in die Trauer, in den Schmerz, in den Tod hineinzugehen. Gott hat sich entschieden, uns nicht alleine sterben zu lassen, sondern mit uns zu sterben, für uns zu sterben. und am Ende für uns aufzuerstehen, damit wir mit ihm auferstehen. Das Kreuz ist 2000 Jahre her. Das Leid ist immer noch in unserer Welt. Und wir sehen es und so empfinden es und erleben es in unseren Tagen, dass es sogar noch größer wird. Und manchmal wirken wir sogar mit an diesem Leiden. Manchmal dadurch, dass wir eben gerade nur zuschauen. Aber seit Karfreitag und Ostern gibt es einen Trost. Anders als die gestammelten, die schwachen Beileidsbekundungen, die wir bei einer Beerdigung so zustande bringen. Mehr als wir es können und wollen, begleitet der erbarmende Gott den Menschen in seinem Leiden und Sterben. Mehr als wir je dazu fähig wären, kann der Vater des Trostes Hoffnung wachsen lassen, wo keine Hoffnung mehr ist. Das ist kein billiger Trost. Das ist Trost, der Kraft hat. Trost, der Zukunft hat. Trost, der selbst das Böseste zwingt, dem Guten zu dienen. Wer diesen Trost für sich gelten lässt, wer aus diesem Trost Gottes Kraft schöpft in der eigenen Trauer, für den hat Paulus eine Antwort auf die Frage, wozu gibt es Leid in der Welt? Gott tröstet uns, schreibt der Paulus. Er tröstet uns in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Was das bedeutet, ist mir aufgegangen vor vielen Jahren, als der Pfarrer Paul Walter Schäfer vor Jahren war in der hessischen Kirche eingesetzt als Pfarrer für missionarische Dienste. Der hat einen Gemeindeabend bei uns gemacht und erzählt. Er habe, so erzählt er, eines Tages einen jungen Mann beerdigen müssen. Die Eltern und die Familie waren in Trauer aufgelöst und wohl kaum in der Lage, irgendein tröstliches Wort zu hören. Egal von wem, auch nicht vom Pfarrer. Das ist ja oft so, wenn wir in Trauer sind. Ich weiß, was so an Trauerpredigten ist. Davon kommt nur das Allerwenigste wirklich an bei dem, der in dieser Trauer drinsteckt. Mancher kommt dann hinterher auch und fragt, ob er es nochmal schriftlich haben kann, um es nachzulesen, weil er hier unten sitzen gar nicht in der Lage war, auf das zu hören. Ein Jahr später steht Paul Walter Schäfer am Grab seines eigenen Sohnes, auch in dem Alter, der ist verunglückt. Und er hält, das erstaunt mich immer wieder, er hält selbst den Beerdigungsgottesdienst. Und nach der Beerdigung kommt der Vater des Jungen, den er vor einem Jahr beerdigt hat. Und der Vater sagt, wissen Sie, Herr Pfarrer, vor einem Jahr bei der Beerdigung meines Jungen, da haben Sie erzählt von Ihrem Glauben und vom Trost, den Gott gibt. Und ich habe damals gedacht, naja, was weiß der schon. Er hat doch keine Ahnung. Er hat keine Ahnung, wie das ist, wenn man ein Kind verliert. Heute bei der Beerdigung Ihres Kindes, Ihres eigenen Sohnes, heute verstehe ich, was Sie glauben. Und heute glaube ich Ihnen. Wer Trost findet für seine eigene Trauer, der kann andere trösten in ihrer Trauer. Gott schenke, dass die Trauer unserer Tage Gottes Trost erfährt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Kongress- und Kirchentagsarbeit in unserer Landeskirche gibt es und dafür erbitten wir heute die Kollekte. Zumindest bei den Konfirmanden habe ich schon ein bisschen ein waches Ohr gehört. Da wollen wir zum Kirchentag fahren in diesem Jahr mit einer Gruppe. Ich freue mich, dass die Dominik sich dafür engagiert und sagt, sie nimmt auch gerne Jugendliche mit. Und da sind viele interessiert, weil man dort Christsein, Gemeinde, in der ganzen Bandbreite erlebt, die es eben gibt. Davon muss man ja nicht alles gefallen. Aber es ist gut wahrzunehmen, was es denn so an Glaubensformen innerhalb des christlichen Glaubens bei uns in unserem Lande gibt und das zu erleben. Hat mich immer bereichert. Also für die Kongress- und Kirchentagsarbeit erbitten wir heute die Kollekte. Heute im Anschluss an diesen Gottesdienst wollen wir das Heilige Abendmahl feiern. Morgen ist um 18 Uhr junge Gemeinde. Dienstag und Mittwoch Konfirmandenunterricht. Am Mittwochabend ist um 18 Uhr das Abschlussgespräch der Konfirmanden, die ja jetzt demnächst bald konfirmiert werden. Die freuen sich schon drauf, ne?
Ja.
Muss es leider immer wieder sagen, weil das nicht durchdringt. Es ist keine Prüfung. Wir machen sowas nicht. Wir prüfen unsere Konfirmanden nicht, weil es auch keinen Sinn hat. Es hat gar keinen Sinn. Und für jeden, der meint, das müsse sein, dem kann ich nur empfehlen, sich an seine eigene Konfirmation zu erinnern und wie schön das war, damals noch vielleicht vor versammelter Gemeinde im Gottesdienst geprüft zu werden. Da haben sie alle ihre Freude dran gehabt, ne? Und am Ende stelle ich fest, bei den Jubelkonfirmationen, die wir so haben in unserer Kirche, ja, all die Mühen haben ja nichts getragen. Da gibt es sehr viele, die von all dem, was sie damals gelernt haben, nichts behalten haben. Wenn das so wäre, wenn das alles präsent war und wir tatsächlich mit unserem ganzen Leben dann von den Dingen leben, die wir dort gelernt hätten, dann wäre ich unbedingt für die Prüfung. Aber die Erfahrung zeigt, es ist einfach anders. Also, der Abschluss am Mittwoch um 18 Uhr. Eingeladen sind die Eltern und sind der Kirchenvorstand. Um 19.30 Uhr, mal gucken, wie lange wir miteinander verhandeln müssen, aber ich hoffe, dass das gelingt. 19.30 Uhr ist eine Bibelstunde. Nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag werden die Konfirmanden, und das ist mir tatsächlich viel wichtiger als dieses Abschlussgespräch, am nächsten Sonntag werden die Konfirmanden hier einen kompletten Gottesdienst gestalten. Mit den Liedern, die sie rausgesucht haben. Wir haben also eine Band, die wir in der Rüstzeit schon hatten, die uns musikalisch hier unterstützen wird, mit den Gebeten, die sie selbst formuliert haben und dann im Gottesdienst beten werden, mit einer kompletten Predigt, die sie selber geschrieben haben. Bin gespannt, was die Konfirmanden uns zu predigen haben. Mit Fürbitten und mit vielem anderem mehr. Also das ist etwas, von dem ich immer sage, da zeigt sich viel mehr, was an Dingen im Konfirmandenunterricht tatsächlich bei den Jugendlichen angekommen ist. Also auf diesen Gottesdienst freue ich mich und ich hoffe, die Konfirmanden tun das auch. Um 11 Uhr am nächsten Sonntag ist dann auch Kindergottesdienst. Der Wochenspruch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das ist der Vers, der uns diese Woche leiten soll. Jetzt lasst uns das nächste Lied singen und die Gaben dazu zusammenlegen.
Thank you.
Herr, wir danken dir für unser Leben und für alles, was du darin tust. Und alles, was du in unser Leben hineingibst. Du wirst alles zum Guten wenden. Segne auch diese Gaben. Hilf, dass auch sie dem Guten dienen. Dir sei Lob und Preis. Amen. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Du bist ein Gott des Trostes, du unser Gott. Dein Trost wirkt, wo menschliches Trösten versagt. Du bist ein Gott der Freude, du unser Gott. Deine Freude belebt uns mitten im Leid. So spare nicht mit deinem Trost. Und halte deine Freude nicht zurück. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Komm mit deinem Trost zu den Opfern der Gewalt in aller Welt. Tröste die Menschen, die unter Terror, Krieg und Zerstörung leiden. Tröste die Kinder, die Angst um ihre Zukunft haben. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Komm mit deinem Wort zu den Mächtigen dieser Erde. Führe sie in ihren Entscheidungen, lenke sie in ihrem Tun, mahne sie zu Frieden und Gerechtigkeit und leite sie zur Umkehr. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Komm mit deinem Geist auch zu deiner Kirche. Komm mit deinem Trost zu den verfolgten Gemeinden. Komm mit deiner Geduld zu den zerstrittenen Gemeinden. Komm mit deiner Klarheit zu denen, die Verantwortung tragen in den Kirchen. Komm mit deiner Gnade zu uns und zu allen, die uns anvertraut sind. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Du bist ein Gott des Trostes, du unser Gott. Um deinen Trost bitten wir. Durch Jesus, der unser Trost ist. Du bist ein Gott der Freude, du unser Gott. Um deine Freude bitten wir durch Jesus, der unsere Freude ist, heute und alle Tage. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zwei Verse wollen wir noch singen.
Thank you.
Geht hin im Frieden des Herrn.
Gott sei Lob und Dank.
Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Ich freue mich, dass wir nächsten Sonntag einen Vorstellungsgottesdienst feiern, damit Sie sehen, was Sie konfirmieren können. Aber Sie haben natürlich über Monate hinweg schon erlebt, was Konfirmanden können. Der Basti zum Beispiel spielt schon lange unsere Gottesdienste und wird konfirmiert in 14 Tagen. Und der Julian, der ist im Posaunenchor und wirkt dort kräftig mit. Und auch den haben Sie schon häufig inzwischen gehört und werden es hoffentlich auch in Zukunft tun. Uns allen einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche. Gott befohlen.